Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wimbledon ist auf der Zielgeraden, Zeitpunkt der Aufnahme Samstagvormittag. Das bedeutet, die Endspiele, die stehen noch vor uns. Da werden wir wahrscheinlich deswegen auch heute gar nicht so sehr ein Augenmerk drauf legen, denn ja, wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich schon alles durch sein, beziehungsweise ihr mehr wissen auf jeden Fall, als wir das jetzt tun, zu diesem Zeitpunkt hier, wo wir zusammenkommen. Wir werden so ein bisschen eher zurückschauen auf die vergangenen Tage, werden sicherlich auch schon ein Fazit ziehen zu den 14 Tagen Wimbledon, die wir dann demnächst auch wieder hinter uns liegen haben. Das machen wir heute in der großen Runde. Mal wieder mit dabei ist Tobi. Hallo Tobi.
Hi zusammen.
Ja, und gefühlt ja eigentlich immer die Stellung hält Henrike, von daher natürlich auch heute wieder mit in der Runde. Hallo Henrike.
Hallo.
Ja, Henrike, und vielleicht nehmen wir das sogar von letzter Woche nochmal auf. Wir haben letzte Woche schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wimbledon, Faktor, wie holt es uns ab, spielerisch, Herren, Damen? Mal so als Einstieg ganz allgemein die Frage, wie ist denn da so mit, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt 7 Tagen mehr auf der Uhr, so dein Gefühl?
Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen. Ich fand die Qualität der Matches enorm. Also die Matches, die ich gesehen habe, da war kaum eins dabei, wo ich gesagt habe, das war jetzt richtig schlecht oder so totaler Durchschnitt, dass du so gar nicht abgeholt warst. Gut, das kann jetzt natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass Amazon Prime natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie eben nicht alle Courts zeigen, eine gewisse Vorauswahl getroffen haben und man dann vielleicht auch einfach die höher qualitativen Spieler getroffen hat, I don't know. Aber das ist schon etwas, was mir so im Kopf geblieben ist, dass ich gedacht habe, wow, das, was ich von Wimbledon so gesehen habe, war schon sehr, sehr gut. Aber Wimbledon ist wie immer vogelwild. Ich meine, das Herrenfinale hätte man so tippen können, aber bei den Damen, also wer die zwei ins Finale getippt hat, kann sich einen Preis abholen. Also das muss dann schon sehr Voraussicht mit sich ziehen.
Ja, das führt bei den Damen natürlich dazu, und da werden wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf eingehen, dass wir irgendwie viele Storys auch nicht nur rund um jetzt das Finale haben, sondern auch schon in den letzten Tagen. Tobi, du warst in der letzten Woche nicht in der Runde bei uns dabei. Von daher kannst du ja quasi so deinen kompletten Eindruck zeigen und mal zusammenfassen. Wimbledon 2024, hat es dich abgeholt?
Es ist schwierig, sag mal so. Nein, ich bin bei Henrike. Also das, was ich gesehen habe, da würde ich das jetzt wiederholen wollen, was Henrike gesagt hat, wirklich, wirklich gut. Mit der Einschränkung, ich wage zu behaupten, dass es nicht in der Hand von Amazon Prime lag, uns dort zu kuratieren und das glückliche Händchen zu haben, uns die besten Matches zu servieren. Ich weiß, ihr hattet letzte Woche drüber gesprochen gehabt, mich hat das die ersten Tage wirklich genervt, dass, keine Ahnung, wenn ich Fognini oder sonst was sehen wollte, dass ich das nicht habe sehen können. Diese Art von Schmerz oder Ärger legt sich aber meistens nach Runde 2, weil sich dann schon wieder dann so konzentriert, dass halt in den 5 Streams eigentlich das gezeigt wird, was die Menschheit sehen möchte. Es ist insbesondere eben in den ersten Tagen, wo ich die Limitierung, die einem dort auferlegt wurden, die fand ich nervig und fand ich nicht zeitgemäß, aber darüber habt ihr letzte Woche schon gesprochen. Danach muss ich sagen, mit dem, was man hier in Deutschland mitbekommen hat und so wie es aufbereitet worden ist, muss ich sagen, echt großes, großes Lob. Also das war redaktionell, weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber redaktionell fand ich mit das stärkste Grand Slam seit Jahren. Ja, ist sicherlich auch geschuldet. Ihr müsst immer überlegen und dran denken, wo wir herkommen. Irgendwann kam dann Corona und dann wurde alles gekappt und Leute durften erst nicht Tennis spielen und Reporter und Kommentatoren mussten zu Hause bleiben. Und das hat sich dann ja so eingebürgert, dieses Kommentieren von aus der Ferne und das, was da jetzt abgefackelt wurde, bis hin zu, in dem Fall gestern Abend nach dem Djokovic-Musetti-Match, ja, dann sitzen die da oben auf dieser Terrasse und dann ist dann ein Stich und eine Handtuchrova und eine Andrea Petkovic und ein Sascha Bain oder sowas. Das fand ich für den Verbraucher, für den Konsumenten fand ich das mega gut. Das fand ich toll. Und zum Sportlichen komme ich sicherlich gleich. Insgesamt muss ich sagen, habe ich so ein bisschen, dafür kann kein Turnier der Welt was, habe ich ein bisschen Problem gehabt, in dieses Turnier reinzufinden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es immer regnet. Durch die Zeitverschiebung hatte ich das Gefühl irgendwie, es wird irgendwann angefangen zu spielen, dann ist hier schon Abend. Aber irgendwie war noch nichts gespielt und aber es ist rein gefühlt. Ist totaler Quatsch wahrscheinlich, was ich sage, ja. Aber ich habe das Gefühl so, hey, hier ist jetzt gleich 19 Uhr, es hat genau ein Match stattgefunden und du musst schon wieder den Tipp für den nächsten Tag vorbereiten und kann jetzt bitte gleich ins Bett gehen. Es war ganz komisch, wobei wir das ja von US Open kennen und da hatte ich diesmal ein bisschen Problem, mich ins Turnier so reinzugrufen, aber dafür kann keine Open-Air-Veranstaltung der Welt etwas dafür, wenn es regnet.
Ja, aber das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Also Wimbledon ist dahingehend ja schon spezieller, finde ich, als andere Turniere und ich glaube, da reden wir auch irgendwie jedes Jahr drüber. Ich hatte nämlich im Vorfeld jetzt in den letzten Tagen schon mal geguckt, weil ich konnte mich daran erinnern, dass wir da sogar mal ein Zitat gepostet hatten. Das ist mittlerweile 3 Jahre schon her. Und zwar haben wir da ein Posting gemacht als Zitat. Das hat jemand bei uns im Podcast gesagt. Es wirkt amateurhaft organisiert mit den Anfangszeiten. Die Courts sind rutschig. Draußen gibt es kein Flutlicht, um länger zu spielen. Der Belag ist nach 2 Tagen mit braunen Flecken übersät. Und dann noch das Zwangsende wegen der Nachbarschaft am Abend. Über jedes andere Turnier würde man sagen, das hat keine Zukunft. In Wimbledon ist es Tradition. Und das ist genau daher so der Punkt. Also wir haben bei anderen Turnieren so Diskussionen, wenn wir jetzt Australian Open nehmen oder US Open, dass wir darüber sprechen, oh Gott, die armen Spieler, die spielen irgendwie bis in die Nacht Ortszeit 4 Uhr, weil die auf dem Center Court die Matches noch durchdrücken wollen. In Wimbledon haben wir das nicht. Da ist klar, ab einem gewissen Zeitpunkt ist Schluss, selbst auf dem Center Court. Umgekehrt regen wir uns dann aber natürlich drüber auf, naja, gerade an so Regentagen, wieso fangen die am nächsten Tag denn nicht irgendwie eher an, zumindest auf den großen Court zu spielen, statt dann irgendwie erst Ortszeit 13 Uhr, 13.30 Uhr. Sind wir da vielleicht auch einfach ein bisschen zu ambivalent?
Henrike, magst du?
Oh, weiß ich nicht, ob man, ja, wahrscheinlich ist man, sind wir da so ein bisschen ambivalent. Ich weiß nicht, ob das so ein German-Ding ist, dass man irgendwie immer was zu meckern findet. Oder wie das in anderen Ländern ist oder ob da auch genauso diskutiert wird. Klar, Wimbledon ist speziell mit seinen Traditionen, das macht es auch irgendwie aus, finde ich, ne? Dass man da halt so diese Dinge hat und wahrscheinlich ist man da einfach auch ein bisschen akzeptierender, weil es halt einfach Wimbledon ist. Das Einzige, was ich immer nicht so ganz verstehen konnte, ist wirklich bei diesen Regentagen, dass man dann den Center Court so spät aufgemacht hat. Aber gut, das müssen die wissen. Dafür haben sie sich entschieden und sie haben es ja am Ende doch dann auch irgendwie durchbekommen. Da kommt ihnen wahrscheinlich entgegen, dass die Rasenmatches, selbst wenn die über 5 Sätze gehen, halt nicht so ellenlang sind. Ich weiß es nicht, aber ja, es ist wahrscheinlich am Ende so ein bisschen, man möchte auch irgendwas haben, worüber man diskutieren kann wahrscheinlich. Und dann nimmt man sich halt das, was sich gerade anbietet.
Ja, wobei, also ich würde gar nicht sagen, ich weiß erstens nicht, ob das typisch deutsch ist. Und Ich würde mir mal wünschen, dass man sich nur sozusagen auf den Verlauf eines Turniers und auf die Matches konzentrieren könnte und nicht diskutieren müsste. Wobei, dann bräuchte man diesen Podcast nicht. Aber es ist dann doch irgendwie dann auch schon wieder bewundernswert in dieser, manche mögen es nennen Tradition, manche mögen es nennen Starrsinn oder sowas. Naja, sie kriegen es halt durch in Wimbledon, ja. Und wir reden jetzt hier am Samstag und es sind aus Einzelperspektive noch genau die beiden Matches übrig, die übrig zu sein haben, nämlich Damen- und Herrenfinale. Bewundernswert. Ich würde so sagen, wir schreien manchmal nach Veränderung und das müsste man doch so und so und dann kommt eine Veränderung. Und dann werden Dinge geändert und dann ist es auch wieder nicht recht. Also ja, Henrik, dann bin ich bei dir, dann sind wir wieder im Meckermodus, ja. Und dann ist es auch wieder nicht recht. Deswegen muss ich fast sagen, Chapeau, Wimbledon, wie die das durchziehen. Das hat irgendwie auch eine Verlässlichkeit und gleichzeitig ärgere ich mich. Ja, warum fangen die denn erst um 13:30/14:30 an auf dem Center Court? Aber irgendwie kriegen sie es hin. Also ich bin jetzt ganz milde mit denen. Und ich weiß nicht, vielleicht muss man manchmal drauf vertrauen, auf die Leute, die da am Handeln sind und am Entscheiden sind, wobei wir gleich zu, meine ich, auch noch zu einer oder anderen Entscheidung kommen für die Zukunft, die wir wiederum komisch finden. Aber also ich gebe euch ein Beispiel, wo man sagen könnte, naja, gut, dass es manchmal eben noch Menschen gibt, die dann eine Entscheidung treffen und die es dann gut machen, ja. Das hat weniger jetzt mit Regen oder Start zu tun, aber gestern im Halbfinale zwischen Carlos Alcaraz und Daniel Medvedev, diejenigen, die es sehen werden, genau wissen, worüber ich spreche. Erster Satz, Daniel Medvedev erläuft einen Stopp von Carlos Alcaraz. Es war ein Double Bounce, er spielt den Ball, also nach dem zweiten Mal aufspringen. Schiedsrichterin schreibt ihn den Punkt weg, ja, sagt, war ein Double Bounce und er wird ausfällig ihr gegenüber. Und das, was er gesagt hat, es ist inzwischen über Social Media kolportiert, eben, dass er dreimal, nicht einmal, dass er gesagt hat, fuck you, fuck you, fuck you. Ja? Das hält eigentlich als Konsequenz nur den Spielabbruch und eine Disqualifikation hat es zur Konsequenz. Und sie hat eben hier die Officials dazu geholt und sie haben sich beraten und es war eine weise Entscheidung, ihn zu verwarnen und eben nicht, ja, für den Sport das Ding zu beenden. Ja, das kann bei jedem anderen Turnier auch passieren, aber gerade in Wimbledon und mit der Etikette und alles weiß oder so, wäre es eigentlich die richtige Entscheidung gewesen zu sagen, hier, tschüss, ab in die Kabine. Ja, und das war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, Wimbledon ist dann doch irgendwie klüger und weiser, so ein Turnier erfolgreich durchzusteuern. Ja, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, ja, aber das war für mich so ein Ding, wo ich dachte, ach, guck mal hier, die können ihr Näschen gepudert haben und alles weiß und alles schick und schön. Und in dem Moment, wo es drauf ankam, haben sie fernab jeglicher Etikette oder sowas Richtige getan.
Ja. Nee, also würde ich mitgehen, ja. Also daran merkt man natürlich auch, ne, weil gerade so dieser Satz fehlt zwischen Tradition und Starrsinn und ja, das trifft es ja schon, aber es ist dann doch irgendwie ein bisschen mehr. Also bei Wimbledon ist ja schon auch ein modernes Turnier, das darf man nicht vergessen. Und klar, was natürlich auch so diese Spielzeiten angeht, ist unabhängig davon, dass wir ja, ich glaube, es war, glaube ich, auch vor 3 Jahren diese Riesendiskussion mit, die müssen irgendwie um 23 Uhr aufhören zu spielen. Natürlich hast du auch einfach das Problem, selbst wenn du da jetzt überall Flutlicht hinstellen würdest, auch auf den ganzen Außenplätzen, du kannst wahrscheinlich auch nachher um 23 Uhr nicht mehr spielen, weil einfach der Rasen rutschig werden würde.
Und, oh ja,
ne?
Oh ja.
Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, denn das bringt natürlich auch einfach ganz viel der Untergrund mit. Und da können wir noch so viel meckern. Aber umgekehrt wäre es wahrscheinlich am Ende wirklich so, dass wenn jetzt Wimbledon sagen würde, ach komm, wir brechen die Tradition auf und jetzt ist jeden Tag ab 19:30 Night Session ein Damenmatch, ein Herrenmatch hintereinander weg, weil wir es ab jetzt dürfen, Wären wir wahrscheinlich umgekehrt wieder die Ersten, die aufspringen würden und sagen würden, ja, jetzt spielt der arme Carlos Alcaraz aber da um 3 Uhr nachts. Das ist doch nicht irgendwie im Sinne des Sports.
Hm.
So wird es wahrscheinlich enden. Tja, kommen wir vielleicht zum Sportlichen. Enrique, wir haben, glaube ich, letzte Woche uns unterhalten und du hast es gerade auch schon gesagt, die Qualität der Matches. Wir hatten in der ersten Woche bei den Herren schon viele, viele Fünfsatz-Matches, die uns auch doch mit sehr guter Qualität begeistert haben. Was jetzt in der zweiten Woche so ein bisschen Thema wurde und ich glaube, da haben wir eine Diskussion auch, die natürlich jetzt gerade Wimbledon betrifft, aber doch wahrscheinlich auch allgemeiner geführt werden muss, stellenweise auch schon geführt wurde, nämlich, dass wir viele Verletzte haben, die rausziehen. Glaubst du, dass das vielleicht jetzt so eine temporäre Sache ist und man sagen kann, okay, das ist Pech, oder dass wir hier jetzt eigentlich schon anfänglich auf das zusteuern, was schon lange, lange auch von Spielern angesprochen wird, nämlich dass wir vielleicht auch so eine Art Belastungsgrenze langsam erreichen, beziehungsweise sie überschritten haben.
Das ist schwer zu sagen, weil da braucht man halt eine vernünftige Datengrundlage. Also es ist schon auffällig, dass Wimbledon dieses Jahr enorm von Verletzungen geplagt ist und durchaus auch Spieler oder Spielerinnen weitergespielt haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das Match abgebrochen haben oder nicht mehr angetreten sind, aber trotzdem verletzt sind. Also auch Donna Vickic im Halbfinale hat gesagt, dass sie im letzten Satz irgendwie ganz extreme Schmerzen in dem Arm hatte und halt trotzdem dann noch weitergespielt hat. Es ist schon auffällig, aber ob das jetzt ein zufälliger Ausschlag ist oder das ein Trend ist, da muss man natürlich einfach mal über die Zeit gucken und auch schauen, ob andere Faktoren da reinspielen. Also ich hatte es ja letzte Woche auch gesagt, keine Ahnung, ob Wimbledon die Grasmischung geändert hat oder ob sich an den Bällen was geändert hat oder ob es vielleicht an einer Kombination aus dem relativ feuchten Wetter liegt oder was auch immer. Da muss man immer schauen. Ich finde, das ist schwierig, immer auf ein Turnier runterzubrechen, ohne da im Zweifelsfalle in den statistischen Zufall zu rennen. Ich denke aber, dass die Erfahrung über die Zeit und wenn man so wie wir und Tennisfans im Allgemeinen die Touren das ganze Jahr über verfolgt, kann man jetzt ganz unbenommen von dem, was jetzt in Wimbledon passiert ist, definitiv sagen, dass die Belastung enorm und schon seit langem drüber ist. Also nicht umsonst haben ja jetzt diverse Spieler auch gesagt, sie reisen nicht zu den Olympischen Spielen nach Paris, weil sie zwischen Rasen und Hartplatz nicht nochmal wieder zurück auf Sand wechseln wollen. Das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass sowas natürlich eine Belastung bedeutet, eine kurzzeitige enorme Belastung, die der Körper mitmachen muss. Mal ganz abgesehen davon, dass Olympische Spiele immer bedeutet, dass du noch ein Turnier in deinen eh schon vollen Kalender quetschen musst, für den du eher weniger Geld und keine Punkte kriegst. Das sind natürlich so Dinge, die man einfach mit einkalkulieren muss. Aber ich finde es schwer, von Trends zu sprechen, wenn man sich nicht die Zahlen und die Entwicklung über eine Zeit angesehen hat, weil Rasen hat ja immer schon das Risiko zu einer blöderen Verletzung. Also das ist ja aufgrund des Geläufs einfach so. Und das muss man natürlich auch einkalkulieren. Also wie ist quasi die Grundverletzungsrate auf dem Belag bei dem Turnier? Und wie verhalten sich dann die einzelnen Ausgaben zu dieser Grundbelastung? Aber es war schon auffällig dieses Jahr und es tat mir auch enorm leid für viele Spieler, weil es ja auch so einen großen Einfluss dann einfach auf deine restliche Saison hat, weil der Kalender eben so ist, wie er ist und dir enorm viele Teilnahmen an Turnieren halt einfach abverlangt.
Ja, Tobi, ein Spieler, wo wir im Vorwege viel spekuliert haben, also nicht nur wir, sondern alle, Novak Djokovic, da hieß es, ja, es gab eine Knie-OP. Es gibt jetzt sogar auch ganz viele, die sagen, wahrscheinlich war die OP nur ein klitzekleiner Eingriff, weil dafür ist er eigentlich viel zu fit und hüpft da viel zu gesund rum. Jetzt wissen wir Zeitpunkt der Aufnahme, zumindest, dass er es wieder ins Finale geschafft hat. Aber insgesamt vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen angeschlossen an das, was Henrike gesagt hat. Rasen, ist es vielleicht deswegen auch ganz gut, dass wir gar nicht so viel Rasen im Jahr haben, nämlich weil sonst vielleicht einfach ganz viele andere Spieler wegbrechen würden.
Ach, ich bin da, im Grunde genommen bin ich dabei, Henrike, wir müssten uns einmal die Daten angucken und sagen, ist es wirklich so, weil gefühlt, wiederum würde ich sagen, Moment mal, aber in Halle und in Queens und in Birmingham oder wo auch immer noch Turniere waren, in Stuttgart oder sowas, gefühlt, wie gesagt, habe ich das jetzt so nicht mitbekommen, dass im Vorfeld so viele Unfälle und Verletzungen passiert sind, sondern es hat ja alles nur in Wimbledon stattgefunden. Deswegen müsste man sich das sauber angucken. Nein, ich glaube, also losgelöst jetzt von der, sagen wir mal, Verletzungsmisere, die wir dieses Jahr in Wimbledon erlebt haben, hat das Spiel auf Rasen und dieser Teil der Saison nicht nur seine Berechtigung, sondern hat ja was ganz Besonderes. Und das kann man, egal ob man tendenziell eher der Sandplatzliebhaber oder der Hardcore-Spezialist oder Fan ist oder sowas, das kann man ja gar nicht abstreiten, dass nicht nur die Menschen, die Zuschauer, sondern die Sportler selber auch sagen, das ist halt Rasen und insbesondere der Begriff und das Turnier Wimbledon, das ist was ganz Besonderes, ja, und nicht ohne Grund nennen sie sich ja auch ganz bescheiden The Championships, ja, also die Meisterschaften, ja. Nicht irgendwie hier British Open oder sonst was, sondern das ist das eine und das ist auch gut, dass es so da ist, ja. Aber klar, das war schon jetzt die letzten zwei Wochen schon eine gewisse Tragik, die stattgefunden hat. Muss ich das schon genau angucken, was hat da eigentlich wie stattgefunden, was ist diesem Untergrund geschuldet? Und ich glaube, es war Mischa Zverev, der im Kommentar während einer der Matches darauf zu sprechen kam. Und das ist schon ein Punkt, das Spiel selber, also der Sport selber auch auf Rasen, hat sich nochmal verändert. Und er sagte, im Grunde genommen spielen die immer noch mit den gleichen Schuhen. Zwar nicht hier mit Boris Beckers Puma-Latschen aus 85, aber die Sohle unten drunter ist zum Beispiel immer noch die gleiche. Ja, da ist man ja in Wimbledon sehr, sehr streng, was das für Noppen sein dürfen, welchen Abstand die haben dürfen, welche, beim Fußball wird man sagen, welche Stollenlänge die haben dürfen. Vielleicht müsste man da rangehen, keine Ahnung. Aber ich würde ihm da total recht geben, dass der Sport oder das Spiel auf Rasen sich verändert hat. Gestern beispielsweise im Halbfinale zwischen Alcaraz und Medvedev waren zwei, drei Ballwechsel, wo ich wieder dachte, wenn man da die Super Slow-Mo gesehen hat, hey, da ist Alcaraz zu einem Ball gerutscht, aber eben nicht im Sinne von Gras ist rutschig, sondern eigentlich fast eine normale Bewegung oder ein normaler Bewegungsablauf, wie wir den vom Sand oder auch vom Hardcourt kennen, den kenne ich so von früher nicht, ja. Also, dass er an den Ball fast ranrutscht, aber willentlich. Und das kenne ich so von ganz von früher, Opa erzählt vom Krieg, kenne ich so nicht. Und das hat sich geändert und das wird man sich anschauen müssen und vielleicht. Und das würde ich Wimbledon zutrauen, wenn es dort notwendige Änderungen oder Adaptionen gibt oder bedarf, dann glaube ich, ist Wimbledon stark genug, die auch für zum Wohle der Spielerinnen und Spieler und damit zum Wohle des Sports, die auch umzusetzen. Und das ist nicht die Frage, ob jemand pink tragen darf oder ob es weiß sein muss, sondern eben hier ganz essentiell, wie kriegen die das beste Tennis, was du sehen kannst, innerhalb von diesen zwei Wochen umgesetzt.
Ja, ein spannender Punkt natürlich, weil gerade Rasen du den Vorteil hast, dass du, also einfach auch, weil du natürlich dazu gezwungen bist, jedes Jahr einen komplett neuen Untergrund bauen kannst. Und es gibt wahrscheinlich keinen Untergrund, auf dem Tennis gespielt wird, wo du dadurch natürlich auch das Spiel so sehr auch kurzfristig beeinflussen kannst. Klar, du kannst natürlich auch irgendwie einen anderen Hardcourt verlegen oder sowas, aber das müsste halt neu gebaut werden, müsste vielleicht auch neu entwickelt werden, wenn du was verändern willst in gewisser Art und Weise. Beim Sand, klar, kannst du auch Änderungen vornehmen, je nachdem, aber wahrscheinlich ist es wirklich so, dass der Rasen den Vorteil bringt. Und Henrike, das ist ja auch, wenn wir in die Vergangenheit schauen, etwas, da hat Wimbledon ja nie ein Geheimnis draus gemacht, dass man natürlich auch Rasenmischung über die Jahrzehnte verändert hat, weil man auch gesagt hat, naja, also das Spiel wurde irgendwann einfach so schnell, da müssen wir natürlich auch irgendwie ein bisschen entgegenwirken, um jetzt mal, ich sag mal, den Gehalt des Spiels irgendwie zu gewährleisten.
Ja, da kann man natürlich immer gucken und sollte man auch gucken. Und wenn ich das Gefühl hätte, dass ein Turnier sich das sehr, sehr genau anguckt, dann würde ich sagen, es ist Wimbledon. Weil zu dem, was Tobi vorhin auch gesagt hat, als wir über diesen Fall gesprochen haben, dass man immer diskutiert, egal wie man es macht, es ist falsch. Ich finde, eine Sache, die Wimbledon sehr, sehr gut macht, ist halt einfach kommunizieren. Die gucken sich die Sachen an und dann wird aber auch relativ schnell eine Entscheidung dargelegt und erklärt, warum man sich so entschieden hat. Und da kann man dann mitgehen oder nicht, aber man hat zumindest was, woran man sich festhalten kann. Und ich glaube, das ist auch immer so dieses, warum man in Wimbledon eher verstehen kann, dass sie bestimmte Entscheidungen treffen, wie sie treffen. Und in Wimbledon habe ich auch immer eher das Gefühl, dass sie auch willens sind, Änderungen anzupassen. Zum Beispiel letztes Jahr war das oder vorletztes Jahr, da gab es ja auch so viele Verletzungen. Und deswegen ist man dann dazu übergegangen, dass man den Center Court vor dem eigentlichen Turnier auch schon für sehr moderat, aber auch für Trainings freigegeben hat, dass der quasi so ein bisschen angespielt wird. Und das sind natürlich so Dinge, die Wimbledon sehr gut macht. Es ist natürlich auch interessant zu sehen, was Mischa jetzt gesagt hat mit den Schuhen, natürlich auch, wie die physische Weiterentwicklung von Spielerinnen und Spielern da vielleicht dazukommt. Weil ich glaube, die Athleten im Tennis sind heute so fit wie nie und können natürlich diese Dinge wie ein Carlos Alcaraz auch auf Rasen zu einem Ballrutschen einfach auch leisten. Die Frage ist natürlich, ist das auf Dauer mit dem Geläuf und den Schuhen gut für den Körper. Ne? Da muss man natürlich auch gucken, wie sich dann andere Weiterentwicklungen in anderen Bereichen wieder auf solche Details wie Rasen, Schuhe auswirken. Und das wird dann wahrscheinlich eine Kombination aus allem sein. Aber ich habe schon das Vertrauen, dass wenn ein Turnier da selbstkritisch ist und dann auch eine andere Änderung vornimmt, dann wird es halt auch Wimbledon sein.
Total, ich finde schon, man kann sich da dran reiben, an manchen Entscheidungen oder manchen Dingen, aber insgesamt in dem, wie sie das Turnier, die Organisation, das Unternehmen, die Marke Wimbledon, wie sie die steuern, das ist wirklich super duper professionell, konsistent und man weiß, was man bekommt. Ne? Und das ist ja auch nicht so schlecht, ja. Also irgendwie so Klarheit und Richtung und Orientierung zu bekommen von einem Turnier und da nicht rumzueiern.
Also ich glaube, wir können zusammenfassen, Tradition, Starrsinn, aber auch eine doch gehörige Portion Moderne. Und damit kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu ein paar Geschichten jetzt aus der Woche. Tradition, Starrsinn, Moderne, da denkt man natürlich sofort an Novak Djokovic. Und Enrique, auch da gab es diese Woche ja mal wieder ein bisschen Aufregung um seine Person. Denn im Match gegen Holger Rune hat Novak Djokovic deutlich aus seiner Sicht wahrgenommen, dass er ausgebuht wurde. Es gab dann die Reaktion darauf, naja, nee, also das Publikum hat eigentlich nur Rune angefeuert und halt Rune, Rune gerufen. Jetzt könnte man denken, dass danach eigentlich dann auch das Thema erledigt ist. Aber irgendwie hat man den Eindruck, das hat sich zu so einem kleinen Politikum entwickelt.
Ich habe genau dieses Match leider nicht gesehen. Tobi hat das gesehen, weil ich habe dann quasi sozusagen den Kollateralschaden, nämlich die Diskussion darüber und Novak Djokovics On-Court-Interview nach dem Sieg gesehen und hatte dann in die Runde gefragt bei uns, ob das denn wirklich so war, dass sie den ausgebuht haben. Und da meinte Tobi dann, sie haben ihn jetzt nicht aktiv ausgebuht, sie haben natürlich immer Rune gerufen und kann man sich jetzt fragen, war das mit Absicht oder nicht? Aber mal ganz abgesehen davon, ob sie ihn jetzt ausgebuht haben oder nicht, also ob das Absicht war oder nicht, ich verstehe, dass man das als Novak Djokovic persönlich doof findet. Ich glaube, wenn ich mich auf einen Platz stellen würde und die Leute buhen mich aus, fände ich das auch nicht so geil. Aber er hat halt auch kein Recht darauf, dass es anders ist. Und das hat er sich ja am Ende so ein bisschen herausgenommen. Ich glaube, er fühlt sich nach wie vor sehr ungeliebt und findet das nicht gut und möchte eigentlich, dass ihm, glaube ich, dieselbe Liebe wie gewisse andere Spieler gezeigt werden. Und das bekommt er nicht. Und ich glaube, er benutzt das inzwischen auch, um sich selber so ein bisschen aufzupushen. Also ich habe so das Gefühl, dass die Reaktion von Novak Djokovic auf der einen Seite so ein bisschen pfui, ihr zeigt mir nicht denselben Respekt wie einem Roger Federer oder einem Rafael Nadal, aber ich mache euch jetzt so richtig wütend, weil mir das Energie gibt. Ich glaube, das ist so ein Mittelding daraus. Mich persönlich strengt es an. Ich finde das inzwischen schwierig mit Novak Djokovic, weil ich immer denke, ich glaube, wenn er einfach spielen würde und er wäre so, wie er ist, würde er mehr gemocht werden als jetzt, weil ich finde ihn in meinem Gefühl, und das ist ein reines Empfinden, ich kann völlig falsch liegen, ich finde ihn unglaublich gekünstelt manchmal. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, dass er ein guter Mensch ist und eine witzige Person. Und dass er gewinnen würde, wenn das mehr rauskäme. Denn niemand nimmt ihm übel, dass er ein fantastischer Tennisspieler ist. Ja. Und wahrscheinlich, ja, zumindest den Zahlen nach, der GOAT, der Beste der Welt, wie ja. Die Vogue jetzt auch getitelt hat.
Total.
Aber irgendwie ständig ist irgendwas bei Djokovic. Und das macht es so, dass ich so da sitze und denke, boah, so langsam geht es mir jetzt auch auf den Sack.
Das ist genau der Punkt, Henrike, das Wort ständig. Ja? Dauernd ist irgendwas. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass das, was der sportlich da abreißt, bewundernswert ist. Man kann sagen, ich mag den und den Spielstil lieber oder ich mag den Spieler lieber, wie er sich gibt oder sonst was. An der sportlichen Qualität gibt es keinen Zweifel und da kann man sich auch da kann man sich als Tennisliebhaber auch nicht von frei machen. Aber dieses ständig ist was und es gibt, by the way, auch keinen anderen Tennisspieler und auch keine andere Tennisspielerin, inklusive Jelena Ostapenko, ja. Es gibt keinen anderen Profi, ja, der wirklich ständig mit Gestik, Mimik und seinen Äußerungen für Wallungen sorgt, so wie es Novak Djokovic tut, ja. Und ob das nun dieser Rune-Vorfall war, der ja im Grunde genommen eigentlich nur Soße nebendran irgendwie ist, aber mir ist kein anderer Spieler bekannt, der eigentlich ein in jedem Match, ein gesamtes Match durch glänzt mit sarkastischem Lächeln, mit einer Mimik, sei es gegenüber dem Offiziellen, also sprich dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin, gegenüber dem Gegner oder dem Publikum oder sich selbst gegenüber, wo er aneckt. Jetzt kann man sagen, wieso? Ist doch toll, wenn Menschen anecken. Ja, aber bitte nicht dauerhaft. Und es gibt kein, ich übertreibe jetzt vielleicht, aber es gibt wirklich inzwischen kein Match, wo Djokovic nicht aufgrund von Theatralik und vor allen Dingen dieser Sarkasmus, dieses Lächeln, so ich alleine gegen die Welt und jetzt spielen sie wieder alle gegen mich, sogar der Linienrichter hinten und sowas, der das so brutal an den Tag legt wie er. Es gibt Spieler, nimm Daniel Medvedev, ja, der ausfällig werden kann und sonst was, ja, der auch mal sarkastischen Daumen hebt oder sonst was, ja. Aber Djokovic lässt keine Situation aus und da bin ich bei dir genauso. Ich wiederhole dich, es geht mir einfach nur noch auf den Sack.
Finde ich spannend, weil ich, also so extrem nehme ich das bei ihm gar nicht wahr, ehrlich gesagt. Also punktuell, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt nicht alle Matches von ihm in Wimbledon gesehen habe. Und wenn dann immer mal nur so reingeschaltet. Also ich glaube, letztendlich muss man vielleicht auch einfach als Zuschauer akzeptieren, das hattet ihr gerade jetzt schon angedeutet, dass er das einfach für sich braucht in seinem Spiel. Dass es vielleicht auch mehr Show ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem, dass wenn die Medien oder auch die Zuschauer das nicht so ernst nehmen würden, hätten wir, glaube ich, auch diese Diskussion gar nicht. Weil ihm ist es dann, glaube ich, egal, wie die Leute darauf reagieren. Ihm geht es ja darum, das irgendwie so rauszulassen. Weil man sieht es ja auf dem Platz, es spielt ja gut, meistens sogar danach immer noch ein bisschen besser. Und ich glaube, das Problem bei Novak Djokovic ist am Ende auch so ein bisschen, dass natürlich diese Themen dann gemacht werden.
Ja, aber was sozusagen ganz plakativ gefragt, was hätten wir denn gemacht, wie würden wir denn fühlen, wenn Roger Federer nach dem Match seinen Schläger nimmt und Geige da drauf spielt? Fänden wir das dann genauso affig oder würden wir es ihm verzeihen? Nein, beziehungsweise doch, wir fänden das dann vielleicht cool. Und gleichzeitig sage ich, und das haben wir hier auch immer wieder im Podcast gesagt, gleichzeitig können und dürfen und wollen wir auch immer kritisch gegenüber dem Roger Federer sein. Uns ging immer, also sorry, wenn ich euch da sozusagen umarme, aber ich glaube, da sind wir einer Meinung, uns ging immer auf den Sack, dass er PR-mäßig so weich gespült ist, ja, dass er seine Position nie wahrgenommen hat, um wirklich mal konfrontativ zu sein oder sowas. Da waren wir auch kritisch gegenüber Roger Federer, ja. Er sagt, ja, das ist also nun wirklich die glatteste Teflon-Oberfläche, die es jemals im Sport gab. Haben wir hier drüber gesprochen und so. Trotzdem, ja, hat er es nie geschafft, uns so zu, wobei Daniel, du bist immer das ausgleichende Element, und so zu provozieren, ja, wie es Novak Djokovic tut.
Ja, aber das meine ich, weil wir uns auch provozieren lassen.
Ja, natürlich, aber ich glaube schon, dass Novak Djokovic die Rückantwort braucht. Also ich glaube nicht, dass er aufhören würde zu provozieren. Ich denke, er war ja früher anders. Also ich meine, Novak Djokovic ist ja auch schon sehr lange auf der Tour unterwegs. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, dass er früher auch so Sachen gemacht hat, die Aufschlagbewegungen von irgendwem nachgemacht und da so ein bisschen Spökes und so. Und das hat ja irgendwann völlig aufgehört, weil er dann irgendwann auf diese Schiene gegangen ist, alles auf den maximalen Erfolg auszurichten, was ja sein gutes Recht ist. Aber wenn man natürlich anfängt, alles dem Erfolg unterzuordnen, löst das oft in anderen Personen ja auch so eine gewisse Gegenwehr aus, ne? Weil das natürlich immer auch so den Touch von Wahnsinn hat, der wahrscheinlich dem Durchschnittsmenschen ein bisschen befremdlich ist, ne? Es ist ja schon eine sehr Hustle-Culture, was er macht. Und klar, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Vielleicht ist das auch einfach so, wie ich sozialisiert wurde. Ich finde das immer so ein bisschen befremdlich. Aber ich glaube, wenn wir aufhören würden, auf Novak Djokovics Provokationen in der Form zu reagieren, ist natürlich die Frage, würde er dann noch so viel daraus ziehen? Ich habe bei ihm einfach das Gefühl, und das ist mein eigenes Gefühl, und das kann total falsch sein, weil ich kenne ihn nicht als Person. Ich sehe nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt, der sehr, sehr gesteuert ist, weil das nun mal sein Job ist. Und wenn du deinen Job gut machen willst, dann musst du manchmal Dinge tun, die vielleicht mit dir selber nicht so viel zu tun haben. Insofern finde ich es schwierig, Novak Djokovic als Person an dem zu bewerten, was ich sehe, nur an dem zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit. Das kann ich nicht. Aber ich finde ihn inzwischen so künstlich in seiner Gesamtheit, dass es mir schwer fällt, zu genießen, was er gibt. Nämlich ihn zu sehen, wie er spielt. Eigentlich könnte man vor dem Fernseher sitzen und es einfach nur bewundern, weil was der Mann tennistechnisch kann, ist einfach so enorm. Aber das, was er sonst so tut, überschattet es für mich so sehr, dass ich es nicht mehr so ganz genießen kann. Und das finde ich eigentlich schade, weil es wird ihm auch nicht gerecht. Aber ich kann es nicht ändern.
Nee, nur er kann es ändern. Also soll er aufhören, Geige zu spielen, soll Tennis spielen.
Tut er ja auch. Gar nicht so unerfolgreich. Ja, Novak Djokovic, ich habe das Gefühl, dass wir auch nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Auf jeden Fall, Tobi, was ich sehr, sehr unterhaltsam fand, war, dass du meintest, niemand macht das mit dieser Theatralik und Übertriebenheit etc. Ich glaube, Nick Kyrgios würde Applaus spenden, wenn er das hört.
Ja, aber anders.
Anders, genau, anders. Nee, genau. Also da wäre jetzt.
Also da könnten wir jetzt wirklich einen 3-Stunden-Podcast. Das ist ein super, super spannendes Thema, aber ich würde sagen, irgendwie, Mann, der hat auch angeeckt und so, aber trotzdem ist doch erstaunlich, dass er nicht so diesen, also jetzt ganz übertrieben, verzeiht mir das Wort, diesen Hass auf sich vereint, ja. Wie es Djokovic immer wieder schafft. Und ich sage es nochmal, es hat nichts, also aus meiner Wahrnehmung hat es nichts mit Djokovic versus Rafa versus Roger oder sonst was zu tun, sondern genau eigentlich, Henrik, du hast es super zusammengefasst. Das ist, da ist jemand 15-40 hinten und mit einer spielerischen und technischen Brillanz weiß er sich aus dieser Situation raus, im wahrsten Sinne des Wortes, raus zu servieren. Fantastisch, ja. Und dann kommt irgendwie wieder so ein dummes, sarkastisches Lächeln. Ich verstehe es nicht. Ja.
Lächeln ist ein Stichwort, weil ich glaube, wir können hier einen Cut machen und reden nochmal über schöne Dinge. Jasmine Paolini.
Oh.
Ich kann mich Anfang des Jahres daran erinnern.
Jasmine,
stimmt. Da hat sie gegen Angelique Kerber gespielt. Das war, glaube ich, sogar das allererste Match von Kerber nach der Rückkehr. Da hat sie das verloren. Da hatten wir danach noch die Diskussion, naja gut, die Paulini, die steht irgendwie so um die 30 in der Welt. Ja, jetzt hat sie gegen die verloren. Okay, kann passieren. Aber wenn jetzt die Besseren kommen. Wir können natürlich jetzt so mit den Monaten 2024, die uns klüger gemacht haben, sagen, naja gut, Angelique Kerber hat da gegen eine Spielerin verloren, die aktuell einfach zu den Besten gehört, was das Frauentennis so zu bieten hat. Aber in dieser Woche hat sie irgendwie dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt.
Ja, es ist wirklich, wenn wir drüber sprechen hier, ich kriege in dem Sinne wirklich Gänsehaut, weil es einfach so eine schöne Story ist, ja. Was die da abliefert im Moment, spielerisch, und dann letzten Endes, ich muss einmal weggehen vom rein Sportlichen. Also das Siegerinnen-Interview nach dem Halbfinale gegen Donna Vekic, da geht einem doch das Herz auf. Klar, wenn du gewinnst, strahlst du ja. Aber die lacht aus tiefstem Herzen und sagt, this is totally crazy, yeah, what's happening? Und ist einfach nur noch am Lachen. Und muss sagen, wenn hier in Deutschland, wenn es wieder regnet und der Sommer scheiße ist, dann guckt euch dieses Post-Match-Interview mit ihr an. So, das ist einfach toll. Ja, also, und das hat jetzt nichts mit Vorhanddruckhandslice und sonst was zu tun. Ich gebe gleich an dich, Henrike, um das sportlich einzuordnen. Aber fürs Herz ist das eine Geschichte. Das ist so toll, mit was für einer Leidenschaft und am Ende auch Herzlichkeit und Begeisterung sie da spielt und vielleicht dann eben jetzt die Ernte und all das einfährt für all die Entbehrungen, die man so als Tennisprofi an den Tag legen muss über all die Jahre. Denn lasst uns nicht vergessen, sie ist ja jetzt nicht 21, sondern sie ist 28 und schießt da plötzlich in den Tennishimmel hoch. Ich glaube, im Live-Ranking ist sie jetzt auf Platz 5 der Weltrangliste. Krass. Und das ist einfach eine super schöne Story. Aber Henrike, was hol mich mal runter und ordne es mal sportlich ein, bitte.
Naja, ich weiß gar nicht, ob man dich da runterholen müsste, weil es ist ja eigentlich ein schöner Kreisschluss dann zu dem, was Novak Djokovic macht.
Ja,
nicht, dass Paolini jetzt so gut wie Novak Djokovic ist, die möchte ich nicht vergleichen. Und ich glaube, da tut man ihr auch nicht unrecht, wenn man sagt, dass Novak Djokovic da noch eine Ecke mehr kann als sie. Aber es ist halt so diese Ehrlichkeit in allem, was sie tut, weil das fand ich interessant. Ich hatte das Match gegen das Halbfinale gegen Donna Vekic gesehen und da hatten Marcel Meinert und Michael Stich kommentiert und da sagte Michael Stich an irgendeiner Stelle auch, dass ja, Paolini halt jemand ist, die so sehr positiv durch dieses Match geht, immer so aufgedreht ist und sagt, weiter, weiter Energie rein und irgendwie so einen Tatendrang auch ausstrahlt. Neben der Tatsache, dass sie wirklich für ihre Körperhöhe, die ist, glaube ich, so groß wie ich, 1,63, das Beste aus den Möglichkeiten macht. Und sie hat natürlich aufgrund dessen, dass sie nicht so groß ist, im Tennis gewisse Nachteile. Aber sie geht halt wirklich sehr, sehr positiv, sehr, sehr energiegeladen an die Dinge ran, während Donna Vekic selbst in den Phasen, wo sie gut war, immer so eine gewisse Negativität und Anstrengung ausgestrahlt hat. Und ich fand das ganz interessant, dass, wo ich so gedacht habe, ja, da hat Michael Stich absolut recht, dass man halt sieht, dass so diese Art des Spielens, sie spielt halt so, wie sie ist. Und das ist einfach schön zu sehen, dass das jetzt auch Erfolg bringt.
Ja, und das ist jetzt so ein bisschen schade, weil zeitlich bedingt müssen wir jetzt so langsam zum Ende kommen, da wir heute noch alle ein bisschen was vorhaben. Es ist schade, weil wir haben jetzt uns so mit Djokovic auch ein bisschen verrannt, weil es gibt ja eigentlich ganz viele schöne Geschichten. Ne? Also man müsste eigentlich über Donna Vekic noch mal sprechen. Ludo Sun haben wir letzte Woche angesprochen, könnte man noch mal erwähnen. Natürlich auch sogar Barbora Krejcikova, wo ich, das finde ich, sollten wir in der nächsten Woche auf jeden Fall mal machen, unabhängig jetzt auch, wie das Endspiel ausgeht. Warum redet über die zum Beispiel eigentlich niemand, obwohl die jetzt eventuell sogar nächste Woche schon ihren zweiten Grand Slam hat und so weiter und so fort.
Krass, ja.
Ja, müssen wir denn wirklich ein bisschen verschieben? Wir werden wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit sowieso auf die Spielerin hoffentlich immer mal wieder zu sprechen kommen. Ja, die Damen sind so ein bisschen hinten runtergefallen. Trotzdem natürlich, ja, schickt uns gerne eure Einschätzungen, ne? Also.
Und Daniel, vielleicht, weil sonst kriegen wir mit Sicherheit böse Zuschriften, warum wir es nicht erwähnt haben. Vielleicht sprechen wir nächste Woche auch nochmal drüber und lassen uns dann da auch nochmal emotional drüber aus. Die Handtuchentscheidung, dass zukünftig die Balljungen und Ballmädchen das Handtuch wieder nach Wimbledon, ja, wieder ranbringen müssen. Ja, also wir haben das auch mitgekriegt, ihr sicherlich auch. Die beste Entscheidung während der Corona-Phase, nämlich das Handtuchreichen abzuschaffen, wird wieder eingeführt. Wenn wir vorhin über Wimbledon gesprochen haben, wie konsistent und gut die teilweise in ihrer Kommunikation, in ihren Entscheidungen sind, da haben wir das genaue Gegenteil. Darüber werden wir, glaube ich, nächste Woche sprechen, nur dass ihr nicht wutentbrannt schreibt an die Mailadresse, die Daniel euch jetzt gleich sagt. Wir sprechen nochmal drüber, oder?
Richtig. Es schreiben natürlich trotzdem immer alle wutentbrannt. Nein, ja. Spaß beiseite.
Wir kriegen eigentlich
immer, wir kriegen immer sehr, sehr faire Zuschriften. Also auch wenn es Kritik gibt, sind die immer sehr, sehr fair und sehr, sehr gut formuliert. Danke dafür. Macht das natürlich gerne auch weiter zu den Themen, die wir heute besprochen haben oder auch natürlich zu Themen, die wir mal besprechen sollen. Schreibt uns zum Beispiel auch gerne zu den Damen, wenn ihr zu einzelnen Spielern zum Beispiel auch was habt, die wir gerade angesprochen haben, dann nehmen wir das quasi nächste Woche schon so ein bisschen mit auf, als ja dann Aufmacher für die jeweiligen Themen. Kontakt@tennisproleten.de oder die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter, findet ihr uns unter Tennisproleten. Schreibt uns auch dort gerne. Und ja, sonst wünschen wir euch natürlich, wenn ihr das jetzt direkt nach Veröffentlichung hört, ein tolles Finalwochenende in Wimbledon. Nächste Woche geht es in Deutschland ja sogar auch weiter am Roten Baum. Ich denke, da werden wir das ein oder andere Wort auch zu verlieren, denn das ist auch durchaus dieses Jahr ganz interessant. Und sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tobi, Enrique, an euch vielen Dank und macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ja, tschüss.